Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Radiomoderator und Podcaster Christian Thees, bekannt durch Talk mit Thees oder auch Wie war der Tag, Liebling mit Anke Engelke oder auch den Podcast Lies und Das. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, tausend Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr, hier zu sein.
Wunderbar. Es geht los in diesem Podcast immer mit einer, wie heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Ich glaube, bei Talk mit Thees hast du sowas auch, also eine Kategorie, die heißt ähnlich.
Das stimmt.
Automatisierte,
genau.
Wie heißt es?
Eine Autovervollständigung.
Autovervollständigung.
Ja, wobei, wenn ich AutorInnen zu Gast habe, dann nenne ich das immer eine, du bist ja ein Autor, du hast ja ein Buch geschrieben, wir machen eine kleine Autorenvervollständigung.
Ja, sehr schön.
Aber natürlich, aber das mache ich nur bei den AutorInnen. Ansonsten ist es einfach eine Autovervollständigung.
Ja, ja. Sehr schön. Also es gibt kurze Fragen und es gibt Sätze, die du beenden musst. Und es kann sein, dass ich ein oder zwei Fragen auch oder Sätze, die du vervollständigen musst, dazwischen gemungelt haben, die in deiner Sendung vorkamen. Es geht los.
Ich will nichts haben, was in meiner Sendung schon war. Es ist viel zu anstrengend, das zu beantworten.
Ja, eben. Das letzte Konzert habe ich besucht.
Das war letzten Freitag und es war jemand, der auch bei dir schon mal zu Gast war. Das war nämlich Max Prosa.
Das letzte Theaterstück habe ich gesehen.
Oh, ich liebe Theater, aber ich war so lange nicht mehr im Theater und schon auch gar nicht im Dorf. Doch, und zwar, das war vorgestern Abend, das war im Berliner Ensemble. Dort war Alexander Scheer, der David Bowie gesungen hat. Das würde ich so als Theaterstück durchgehen lassen. Gerade das Berliner Ensemble sieht aus wie eines dieser englischen Theater, die in London stehen oder auch in New York. Wunderschön. Ich war zum ersten Mal da.
Okay. Das nehmen wir. Das mag ich an Anke Engelke am liebsten als Podcast-Partnerin.
Ihre unkomplizierte Art, einfach wirklich aus dem Stand diesen Podcast mit mir zu machen. Ich liebe es vor allem, dass sie dieses kleine Buch hat, seit ganz vielen Jahren, in dem sie alles notiert, handschriftlich, was vielleicht für den Podcast in Frage kommen könnte. Und vorher war es aber gar kein Buch, sondern sie hat, und ich war so gerührt, als ich zum ersten Mal bei ihr zu Hause war, und sie zeigte mir diese kleine Schachtel, die sie hat. Und wann immer sie was entdeckt hat für Lieblinge, Zeitungsausschnitt oder irgendwas anderes oder ein Konzertticket, dann hat sie das da reingetan. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie sich so auch liebevoll vorbereitet und diese kleinen Themen schon mal so für sich aussucht. Und ich stand da bei ihr und war wirklich gerührt.
Hat dich das inspiriert, auch das zu machen? Also machst du das auch so?
Naja, ich bin ja sozusagen der Kopf dieses Podcasts. Ich organisiere natürlich alles. Ich kümmere mich auch um die Mails von den HörerInnen.
Das heißt,
ich habe auch meine Geschichten immer sehr gut vorbereitet. Also in der Regel. Das heißt, das, was sie macht, das mache ich seit 18 Jahren, ja, mehr oder weniger. Denn so lange gibt es ja im Prinzip Wie war der Tag, Liebling. Von daher ist es für mich nichts Neues. Aber dass sie das jetzt so macht, das fand ich richtig toll.
Es geht weiter. Dieses Instrument spiele ich.
Ey, es ist so eine offene Wunde. Ich kann nicht mal Maultrommel sagen. Ich habe wirklich immer darunter gelitten. Es ist auch fast eine Art Minderwertigkeitsgefühl, dass ich kein Instrument spiele. Ich habe mal so ein bisschen Klavier angefangen. Ich habe auch mal eine Geige geschenkt bekommen. Die habe ich für 50 Euro auch gekauft, weil meine Tochter Geige gelernt hat. Und ich wollte parallel zu ihr lernen und habe aber gemerkt, nach ein paar Stunden ohne eigenen Lehrer, Lehrerin, komme ich nicht weiter. Das war bei Klavier so und das war auch bei Geige so. Die beiden Instrumente würde ich lernen. Am liebsten mag ich allerdings das Cello. Also das, mein Lieblingsinstrument, das ich nicht spiele, ist Cello.
Okay, dann hast du die nächste Frage tatsächlich schon beantwortet. Das wäre nämlich gewesen. Dieses Instrument würde ich gerne spielen können. Das wäre die nächste Frage.
Ja, Cello.
Genau. Okay.
Seit gestern Abend allerdings würde ich auch Orgel gerne spielen können. Ich habe Anna Lapwood in Hamburg in der Kirche spielen sehen gestern Abend.
Ja.
Und von daher, ich hätte jetzt auch Lust auf Orgel.
Gab es in Hamburg auch so ein Chaos wie in Köln? Mit den?
Nee. Nein, in Hamburg kosteten die Tickets 12 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Am Ende waren es 14,20 Euro. In Köln war das Problem, dass es umsonst ist. Und das hat sie auch im Nachhinein, habe ich gelesen bei Instagram, dass sie das nicht wieder macht.
Ja, absolut.
Wenn es was umsonst gibt in Deutschland, Entschuldigung, da kommen die Leute, da rennen sie dir die Bude ein, das kannst du nicht bringen.
Okay. Vielleicht zu Anna Lapwood, ist eine junge Organistin, die aber auch sehr viel Populärmusik sozusagen an der Orgel macht. Oder du kannst es besser beschreiben.
Ja, es ist zumindest keine Kirchenmusik, aber sie ist durch Instagram so groß geworden, weil sie als sehr junge Organistin und dann auch noch als Frau, auch das ist etwas Besonderes, die feste Organistin der Royal Albert Hall in London geworden ist. Das alleine ist eine Geschichte. Sie selbst hat dann bei Instagram sehr viel gepostet. Sie sprüht vor Spielfreude. Es ist wirklich ein Vergnügen, wie so ein kleines Kind. Und es ist auch, wenn sie dann fertig ist mit dem Stück und dann springt sie wirklich wie so ein kleiner Flummi, springt sie auf von der Orgel und hüpft quasi an die Balustrade, wo sie dann eine kleine Moderation macht, etwas zu ihrer Musik erzählt. Und genauso hüpfend geht es dann auch wieder an die Orgel. Und das bringt so einen Spaß auch zu sehen. Und die Musik ist ja auch total attraktiv. Also da hast du Ludovico Einaudi, hat sie, das klingt auch auf Orgel ganz toll. Hans Zimmer mit Filmmusik ist dabei. Und Debussy, Claire de Lune, das lässt sich auch über Orgel total schön und eindrucksvoll spielen. Aber das ist auch so gut, dass das so attraktive Musik ist. Ne? Ja. Also ich glaube, nur mit Kirchenmusik wird sie nicht so viele Fans kriegen.
Und du bist ja mit ziemlich vielen Vorschusslorbeeren, glaube ich, in dieses Konzert gegangen. Hat es das noch übertroffen? Oder
wie? Ja, nee, da übertroffen nicht. Also, aber ich war einfach nur neugierig. Deswegen, aber es hätte auch sein können. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor einer Stunde Orgel.
Okay.
Weißt du? Na klar, man hört sich das gern mal an, so 10 Minuten. Aber wie ist das eine Stunde lang? Aber die Musik war dann so attraktiv. Nur die ersten beiden Stücke. Die waren, das eine war was mit dem Night Sky, das hat eine Freundin von ihr komponiert. Und das war, also es war eigentlich nicht schön. Also ich fand es nicht so wirklich schön. Und das zweite, ja, es ging auch so. Und da habe ich schon gedacht, oh, das könnte anstrengend werden. Und dann wurde es aber einfach nur toll. Und es war wirklich ein ganz toller Abend. Und sie ist auch wirklich eine totale Sympathieträgerin. Das Problem war, sie hat auch wirklich, glaube ich, ganz liebevoll und toll und süß moderiert zwischendrin und hat etwas erzählt. Aber ich war oben und hatte eigentlich einen speziellen Platz, weil wir relativ dicht von der Seite ihr nahe sein konnten und sie zumindest ein bisschen aus der Nähe betrachten konnten, während viele ja nichts gesehen haben, außer eben die Leinwand, das war auch ganz toll, im Mariendom in Hamburg, die Idee hatten sie ganz kurzfristig. Aber ich konnte da oben fast nichts verstehen aufgrund des Halls, was sie gesagt hat. Unten hatten sie die Lautsprecher mehr auf sich gerichtet, das hatten wir oben nicht. Und dadurch konnten die anderen teilweise lachen und ich wusste aber nicht, warum sie lachen, weil ich es akustisch nicht verstanden habe.
Der Film Wie im Himmel.
Der Film Wie im Himmel, den habe ich gesehen, aber es ist 140 Jahre her. Und ich habe kaum noch eine Erinnerung daran, außer dass ich diese Geschichte wirklich sehr, sehr schön fand.
Mein erstes Interview habe ich im Radio geführt. Mit wem?
Im Radio. Jetzt kommt drauf an, welches Radio.
Ja, okay.
Ich erzähle dir eine gute Geschichte. Also, du denkst natürlich jetzt an den SWR, SWF3, da habe ich angefangen damals. Ich habe aber auch davor, während meiner Wehrdienstzeit, Bundeswehrradio gemacht, im Harz. Und für dieses Bundeswehrradio, wir reden von vor 30 Jahren, da haben wir auch eine Stunde, und da gab es noch keine Podcasts oder USB-Sticks, sondern das waren noch diese richtigen fetten Tonbänder, die dann auf einige deutsche Schiffe geschickt wurden, die im Rahmen der Marine irgendwo in der Welt unterwegs waren. Es gibt eine Luftwaffenbasis in Shiloh in Texas und so. Und da gab es ein paar Außenstationen der Bundeswehr oder der Marine. Und dorthin wurden diese Bänder geschickt, eine Stunde pro Woche. Also so Unterhaltung für die Truppe. Nicht groß. Ja, wir reden ja nicht von unendlich vielen Soldaten, damals noch vor allem Männer, die da im Ausland waren. Aber ich habe Kylie Minogue interviewt. Und das war wirklich eines meiner allerersten Gespräche. Kylie Minogue war damals gerade frisch Nummer 1 mit ihrem ersten Album. Viele kannten sie aus Neighbors, dieser Australian Soap in Großbritannien. In Deutschland lief die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Deswegen war sie aber in England schon bekannt und hatte damit I Should Be So Lucky und Do the Locomotion. Das war alles auf diesem ersten Album drauf. Und damit kam sie nach Deutschland, war im WDR abends im Fernsehen. Und ich durfte sie in der Garderobe des WDR-Fernsehens interviewen. Und dann bin ich also hin, ich als Wehrpflichtiger mit meiner Nagra, weißt du, dieses kleine Aufnahmegerät. Und da bin ich also da reingelassen worden, WDR-Fernsehstudios, und wurde zu ihrer Garderobe geführt. Und da war Kylie Minogue. Und natürlich total sweet und mit dieser wunderbaren Stimme und so freundlich und liebenswert. Und es gab keinen Stuhl, keinen zweiten, dass ich mich neben sie setzen konnte. Es waren zwei Stühle, die festgeschraubt waren in den Boden. Und deswegen saß Kylie an der Garderobe, an ihrem Tisch, saß sie auf dem Stuhl und ich kniete vor ihr und hielt immer so das Mikrofon hoch. Weißt du? Und heute im Nachhinein denke ich, was für ein krasses, was für ein schönes Bild. Und das war das erste Interview, an das ich mich erinnere.
Okay. Du warst Wehrdienstleistender in der Zeit, oder warst du da angestellt?
Ja, ich war Wehrdienstleistender, genau, Z15 oder wie es nennt, Z2 und W15, Wehrpflichtiger.
Ja. Okay, über Erinnerungen können wir gleich nochmal sprechen. In einem guten Gespräch sollte man nicht...
Jetzt mache ich so das, was andere machen. Weißt du, man wiederholt den Satz, in einem guten Gespräch sollte man nicht, aber das machen wir ja alle. Ja, in einem guten Gespräch sollte man nicht andere Dinge machen. Natürlich. Ich glaube, es ist wichtiger, was man macht, als das, was man nicht macht. Also in einem guten Gespräch sollte man nicht währenddessen schwimmen gehen. Ansonsten kann man während eines guten Gesprächs auch viele Dinge machen, glaube ich.
Ein gutes Gespräch muss?
Jetzt sage ich was ganz Langweiliges. Ein gutes Gespräch muss vorbereitet sein. Es kann trotzdem auch so ein gutes Gespräch werden, wenn man nicht vorbereitet ist. Aber wenn wir von einem guten Gespräch hören, dann heißt es ja, ich möchte das meiste aus diesem Gespräch herausholen. Ein gutes Gespräch sollte dann auf jeden Fall vorbereitet sein. Das heißt nicht, dass man komplett von der Vorbereitung abweichen kann. Aber Vorbereitung ist extrem wichtig. Übrigens, mit Vorbereitung unterscheidet man sich von allen anderen Menschen, die mit dieser Person gesprochen haben. Weil viele sehr schlecht vorbereitet sind. Das merken die Gäste. Und das ist für sie Alltag. Und wenn einer kommt und sie merken, der hat sich vorbereitet, der beschäftigt sich mit mir, der hat auch Interesse an mir, öffnen die sich schon mal wieder ganz anders.
Absolut. Gibt es einen Wunschinterviewpartner oder eine Wunschinterviewpartnerin, die du noch nicht, du hast so viele Gäste schon in deinem Podcast, ja, beziehungsweise in deiner Radiosendung gehabt.
Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Vor 10, 20 Jahren, da hätte ich gerne mal mit Anthony Hopkins gesprochen oder mit Michelle Pfeiffer. Und inzwischen denke ich mir, so what? Was soll's? Aber es gibt trotzdem letztendlich eine, mit der ich wirklich sehr, sehr gern sprechen möchte. Und das ist Annalena Baerbock. Und wir hatten eigentlich für neulich schon einen festen Termin. Wir haben das Monate vorher vereinbart und dann hat sich ihr Büro gemeldet. Gut, wir hatten also diesen Termin schon fest und 14 Tage vorher musste das Büro von ihr den doch nochmal absagen. Leider Gottes, weil irgendwelche anderen wichtigen Dinge, passiert ja auch irre viel bei ihr, dann doch dazwischen kamen. Und dann wurde mir angeboten, ich kann mit ihr aus New York sprechen, wenn sie dann in New York ist, ab Oktober. Also Annalena das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht, ja. Mhm.
Geschichtenerzähler sind?
Lebensnotwendig.
Mhm. Milch ist für mich?
Die Basis meines Müslis.
Gute Unterhaltung.
Obwohl, also die Basis meines Müslis ist eigentlich Müsli, aber ein Muss für mein Müsli.
Gute Unterhaltung muss?
Unterhalten.
Welche Frage, die du in der Autovervollständigung stellst, in deinem Podcast Talk mit Tees, würdest du gerne selber nicht beantworten müssen? Gibt es da eine?
Nee, eigentlich kein. Obwohl, ja, eigentlich schon. Also ich glaube, eine der schwierigsten Fragen ist immer, und mir tut es dann auch ein bisschen leid, wenn ich meine Gäste das frage, aber ist, welches ist dein geheimes Talent oder welches Talent hast du, von dem keiner weiß? Ja, mir tut es manchmal leid, wenn ich die Frage stelle nach dem Talent. Was ist dein geheimes Talent, von dem keiner weiß? Und da habe ich mich lange gefragt, okay, was würde ich antworten, aber ich weiß, ich kann Marionette spielen wie bei der Augsburger Puppenkiste. Das ist ein geheimes Talent.
Ja, stimmt.
Das bringt viele zum Lachen.
Ja, das sagst du auch im Podcast.
Und ich habe das aber irgendwann immer nur dann gemacht, wenn die anderen sich bereit erklärt haben, das danach auch zu machen. Und das ist oft so schlecht, dass es so lustig ist. Und ich glaube, es ist das Einzige, von dem ich persönlich sage, ich glaube, ich mache das ganz gut. Wirklich das Einzige.
Okay, bisschen Understatement gehört auch dazu. Gut, dann musst du jetzt die Frage mit dem Tattoo beantworten. Hast du dich schon beantwortet, bestimmt auch öfter, ne? Also was ist das Tattoo, das du dir niemals hast stechen lassen?
Ja, dein liebstes Tattoo, das du dir hast nie stechen lassen, zeigt. Genau. Was zeigt das bei mir? Ich hatte einen Bekannten von mir, ich mag ja Wagner, ne? Ich mag ja die Opern von Wagner. Und wir waren mal eingeladen von meinem Onkel, der war Ungar und war Harfenspieler jahrzehntelang bei der Staatsoper in Ost-Berlin bei Barenboim. Und er war auch 20 Jahre lang Teil von Bayreuth und hat dort immer Harfe gespielt. Und wir waren in Berlin dann alle zusammen und das war sein Ziehsohn oder sowas aus Ungarn. Und er war auch großer Wagner-Fan und er hatte dann das Siegfried-Motiv, hatte er dann so sich auf den Arm tätowiert. Und das fand ich ziemlich abgefahren. Es ist nicht so hübsch, aber ich fand es sehr abgefahren. Ich würde mir aber einen Löwen tätowieren lassen auf die Schulter, so ein Löwenkopf. Bei wem habe ich das gesehen? Bei Toni Kroos oder bei irgendeinem anderen Fußballer? Auf jeden Fall, das fand ich, sah irre aus. So ein wahnsinniger Löwenkopf. Und wenn es ein Tattoo wäre, dann wäre es aber wirklich ein feines Tattoo. Nicht so kleines Häuschen oder ein Kleeblatt oder ein Herz, sondern dann hätte ich schon Bock auf Kunstwerk.
Also
ein riesen Löwenkopf, okay. So über die Schulter. Oder auch Engelsflügel hinten. Finde ich auch witzig irgendwie.
Okay, und der Löwe, also wegen des Löwen oder weil der Löwe einfach, also wegen der Art des Löwen, der Art des Tieres oder weil der einfach so aussieht, ja. Dass es was hermacht auf der Schulter?
Es macht definitiv etwas her und ein Löwe, auch wenn man ihn im Zoo sieht, ich habe bisher nur Löwen im Zoo gesehen, hat so etwas Majestätisches und so etwas ästhetisch Wunderschönes. Ja, dieses Löwengesicht, das ja fast schon niedlich ist. In Wirklichkeit ist er exakt das Gegenteil. Aber er ist so einfach wirklich schön. Ich meine, ein Tiger ist genauso schön. Der Löwe hat dann noch die große Mähne. Aber beide sind so majestätisch und natürlich kraftvoll und gleichzeitig geschmeidig, aber brandgefährlich.
Ja, absolut. Und die zweite Frage, wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest, wohin würdest du reisen?
Oh Gott, das auch mehrere, ich habe auch immer, ich bin da auch immer versucht zu sagen, in die 20er Jahre, weil sie uns als so interessante Zeit verkauft werden und weil das auch für die Kultur so eine interessante Zeit war und da diese ganze Lebensfreude, die in all dieser Armut, die existierte damals sozusagen, aufs Tanzparkett gebracht wurde. Aber letztendlich waren die 20er Jahre bei weitem nicht so glorios, wie man denkt. Meine Zeitmaschine würde mich tatsächlich 20 Jahre in die Zukunft bringen.
Aber was würde es da reizen?
Einfach die Neugierde, wie ist es da? Denn ganz ehrlich, vor 3 Jahren hätten wir nicht gewusst, dass wir mit künstlicher Intelligenz im Alltag so weit sind. Das ist krass. Irgendwann brauchten wir auch keine CD-Spieler mehr. Das geht alles so schnell. Also man kann überhaupt gar nicht mehr wissen, was ist in 3 Jahren? Haben wir schon die ersten Flugtaxis? Oder es geht so schnell, dass man es nicht mehr wirklich vorhersehen kann. Wie lange werden wir noch mit Stiften auch wirklich tatsächlich schreiben? Gut, in 3 Jahren auf jeden Fall noch. Aber wie ist das mit in 20 Jahren? Es wird so viel überflüssig sein oder auch nicht mehr kultiviert werden. Das würde mich sehr interessieren. Oder wie bewegen wir uns fort? Wie funktioniert die Deutsche Bahn in 20 Jahren? Gibt es die Deutsche Bahn noch? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon.
Sonst wäre Anke Engelke sehr, sehr böse. Ne?
Ja, ich auch. Obwohl,
ich bin auch Bahnfan.
Ich habe es übrigens gerade noch rechtzeitig. Du bist auch Fan.
Ich bin auch Fan.
Okay, ich habe es gerade rechtzeitig noch zu unserem Gespräch geschafft, denn ich hatte heute einfach 85 Minuten.
Ja, es ist so, ich bin Arminia Bielefeld-Fan und deswegen ist es so ein bisschen, da kennt man das, so mein leidgeprüfter Fan ist, weißt du, da
hat man schon. Es gibt Fanfreundschaft zwischen HSV und Bielefeld, habe ich mal gehört.
Genau, und deswegen, das ist so eine Liebe.
Mein Kollege Lennart hat mir nämlich so einen Schal mal geschenkt, so ein Bielefelder, Hamburger Freundschaftsschal, der ist halb Bielefeld, halb HSV.
Ja. Ach witzig, ich war kürzlich in Kopenhagen und da hat gerade Kopenhagen gegen HSV gespielt, da war dieses Jubiläum, glaube ich, dieses Kopenhagen-Jubiläum. Und da bin ich auch auf der Rückfahrt, saß ich neben HSV-Fan und dann haben wir über Bielefeld und HSV gesprochen. Ja, war sehr lustig.
Aber witzig. Genau. Aber du warst nicht.
Nicht deswegen da. Nein, aber nein, ich war in der Stadt und dann haben die sogar einen Fanmarsch gemacht, glaube ich. Die haben ja eine Fanfreundschaft irgendwie Kopenhagen mit Hamburg und da haben die zum Geburtstag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall.
War da ziemlich klar. Viel 1-0 los. Auf jeden Fall für Kopenhagen und so. Also so ein Testspiel, weißt du, zweite Halbzeit, komplette andere Mannschaft dann.
Du hast es geguckt
aber am
sogar,
Ende, oder? Nein, ich habe es aber mitbekommen. Ja. Und am Ende siehst du einfach nur 1-0 verloren. Ja. Das ist nicht gut. Aber meine lustigste Fußballbegegnung im Zug war in Hamburg. Ich war mit meiner Tochter und wir stiegen in Hamburg am Hauptbahnhof um in den Regionalzug. Und dann hast du so links diese kleinen Viersitze und rechts Viersitze. Und wir saßen uns so gegenüber auf der linken Seite. Und rechts war Vater, Mutter und Kind. Und die waren alle in Werder Bremen-Schals eingepackt. Und sie kamen dann gerade vom Tag der offenen Tür von Werder Bremen. Und dann sagte ich, oh, das hätte ich auch so gerne mit meiner Tochter, so diese gemeinsame Leidenschaft pflegen und so, denn ich bin ja HSV-Fan. Und daraufhin guckte der Vater seinen Jungen nur an, wie finden wir den HSV? Und der Junge, pfui. Und da musste ich aber so lachen. Ich finde es sehr frech, ich finde es extrem unverschämt, aber das war so ein eingespieltes Team. Wie finden wir den HSV? Pfui. Also voll dressiert, der Junge. Viel Spaß im Leben.
So, drei Fragen hier noch zum, wir sind jetzt schon länger geworden, ist überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Welche Aufgabe im Berufsleben dürfte bei dir wegfallen und welche auf keinen Fall?
Also, die Aufgabe im Berufsleben, die Vorbereitung eines Gesprächs. Nur, ich möchte auch gar nicht, dass jemand anders diese Vorbereitung macht, weil man braucht für ein Gespräch wirklich im Hinterkopf all das, was man liest, weil es einem nützen könnte. Dann würde ich mich für nach einem Gespräch entscheiden, wenn das Interview nämlich geschnitten werden muss. Oder aber das ganze Organisatorische. Bei meinem Talk mit Thies bin ich der Einzige, der daran arbeitet. Also ich muss alles selber organisieren, von den Gästen, die Studios etc. pp. Und das frisst so viel Zeit. Das wäre genial, wenn das jemand anders übernehmen würde.
Okay. Und was auf gar keinen Fall wegfallen?
Das Gespräch selber. Ja. Okay. Denn dafür macht man es. Das sind einfach tolle Begegnungen. Ich treffe ja meine Gäste jetzt in den letzten Jahren immer persönlich, irgendwo in einem ARD-Studio. Und das sind halt nicht nur Gespräche, es sind dadurch Begegnungen. Und dafür lohnt sich halt diese ganze Vorbereitung. Und wir reden, was weiß ich, von 3 bis 12 Stunden Vorbereitung. Und dann hast du dieses Gespräch. Und das sind einfach schöne 60, 70, manchmal 90 Minuten. Für die lohnt es sich, weil sie einfach schön sind. Ne? Aber alles, was danach ist mit Schneiden, und das ist einfach wirklich Arbeit.
Okay. Kartoffelsuppe mit Angela Merkel oder Bier mit Friedrich Merz?
Was war
Kartoffelsuppe
das
mit Angela Merkel oder Bier mit Friedrich Merz?
Ich trinke kein Bier. Ich trinke gar keinen Alkohol, also muss ich Angela Merkel wählen. Finde ich aber auch gut. Ich fände beides aber cool.
Okay. Ja.
Kartoffelsuppe mit Angela Merkel finde ich aber auch.
Ja, das wäre meine Frage.
Und ich mag Kartoffelsuppe.
Was reizt dich an politischen Gesprächspartnern?
Es ist immer gerade wenn ich so Lust habe auf einen Politiker, steht wieder irgendeine Wahl an, ja. und wir können, weißt du, musst ja manchmal 2-3 Monate vorher darfst du keine PolitikerInnen interviewen, es sei denn, es ist Tagesgeschäft, aber hier geht es ja mehr um Hintergründe, Sympathie und so, und dann fällt es immer weg und oft in heißen Phasen, und die letzten Jahre waren echt schwer, weil sie alle irgendwie ständig im Brass waren. Aber mich interessieren natürlich die PolitikerInnen, die auch noch ein bisschen jünger im Kopf sind. Deswegen war ich auch so begeistert von Annalena Baerbock. Die ist wie eine Jugendliche manchmal noch. Und die hat eine Frische, die lacht auch ganz gerne. Die hat etwas unglaublich Junges an sich. Und gleichzeitig war sie unsere Außenministerin in der Zeit des Ukraine-Kriegs und hat, fand ich, auch letztendlich gerade so auch am Anfang mit der Rede bei der UN, einen wirklich tollen Job gemacht. Und das habe ich sehr, sehr, sehr bewundert. Aber vor allem ist das eine, mit der du, glaube ich, auch echt gut lachen kannst. Weil die hat Humor. Ja? Und insofern, ja, mich interessiert auch Heidi Reicheneck eigentlich, weil die so viele junge Menschen mobilisiert hat, weil die natürlich auch so ein bisschen Rock'n'Roll ist, also jetzt so von ihrer Person. Insofern, ich bin kurz davor, ich kam noch nicht dazu, aber Heidi zum Beispiel anzufragen. Also alle, die ein bisschen jünger sind. Aber generell würde ich auch mit jedem Minister auch gerne schnacken.
Okay. Bevor es losgeht, es gibt seit ein paar Folgen machen wir das, dass der Gast immer eine Frage an den nächsten Gast weitergibt. Und du darfst die Frage von Karl die Große, die war die letzte Gästin, beantworten. Sie hat dir eine Frage mitgegeben und wenn du möchtest, darfst du danach auch eine Frage weitergeben.
Quasi. An wen?
Das sage ich nicht. Ach. Das ist quasi, du stellst die Frage und je nachdem, wer der nächste Gast ist.
Aber ich weiß nicht, wer es ist.
Genau, du weißt nicht, wer es ist.
Okay.
Aber du kannst ja schon mal drüber nachdenken, während du die Frage beantwortest. Frage ist gar nicht so leicht vielleicht. Was hast du als letztes getan, bei dem du die Zeit vergessen hast?
Ich vergesse ganz oft die Zeit, wenn ich im Zug arbeite. Ich schneide gerne Gespräche im Zug. Deswegen habe ich auch kein Problem, ständig Zug zu fahren unter der Woche, weil ich dort arbeiten kann. Ansonsten würden mir diese Stunden fehlen. Und ich bin immer viel schneller am Ziel, als ich denke. Das heißt, da verliert man auf jeden Fall die Zeit. Ja, und ansonsten... Ja, du willst natürlich was Schönes.
Nee, das ist auch okay, das geht also, ja um das letzte Mal. Also wenn das letzte Mal das Zugfahren war, ist das ja völlig okay.
Ja, genau. Aber genauso passiert es auch, wenn ich irgendwo in den Bergen bin. Ich bin so gerne in den Bergen oder ich gehe auch gerne einfach nur spazieren / wandern. Also es müssen jetzt nicht Tagestouren sein, aber einfach so 1, 2, 3, 4 Stunden finde ich toll. Und wenn ich dann oben angekommen bin, weißt du, so Berchtesgaden, oben auf dem Zipfel da, wie heißt der noch, Grünstein, oben auf dem Grünstein und dann guckst du runter und dann schweifen die Gedanken und dann würde ich auch einfach ein paar Stunden erstmal sitzen bleiben.
Okay. Hast du eine Frage im Kopf, die du für den nächsten Gast schon?
Mein nächster Gast, die Frage wäre, wer auch immer der Gast ist, aber die Frage wäre denn, was war das Ereignis oder diese Person, die maßgeblich dafür verantwortlich war, dass du das machst, was du heute machst?
Okay, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde gerne.
Ne? Aber da kommt auf jeden Fall was bei rum.
Ja. Gibt es bei dir eine Person?
Ja. Es ist vielleicht ein ganzer Sender. Also ich bin ja. Ich habe mich irgendwann für Englisch begeistert. Aber vor allem dafür verantwortlich war der britische Soldatensender BFBS, British Forces Broadcasting Service. Du hast in Münster studiert, da hast du den heute noch gehört, auch wenn die Zeiten nicht mehr ganz so aufregend sind, wie das noch in den 80ern, Anfang der 90er war. Da hatten die noch eine Villa in Köln und haben für alle britischen Soldaten und ihre Familien hier in Deutschland gesendet. Manchmal kamen aber auch ein paar Bänder aus London rübergeflogen, die wurden dann hier abgesendet. Und ich habe mich als Schüler, da war ich 16 Jahre alt, weil wir nach Hannover gezogen sind, wirklich verliebt in diesen Radiosender mit den lustigen, lockeren Moderatoren und Moderatorinnen, die immer die neueste Musik gespielt haben. Das tun heute alle, aber damals eben nicht. Damals waren die weiter vorne als der NDR oder so, den ich damals gehört habe. Das war, und die waren einfach so locker und die haben mit HörerInnen dann gesprochen am Telefon und unglaublich viel Spaß gehabt. Und das hat mich beeinflusst. Da gibt es natürlich Namen wie Richard Nankivell, das war damals mein Lieblingsmoderator. Ja, der hat mich vielleicht am allermeisten beeinflusst, aber ich bin nachts aufgestanden und habe diesen Sender gehört. Ich habe es geliebt. Ich habe wenn Richard Nankivell, der hieß Nanker's Old Horse. Hello Nanker's Old Horse. Das war mal so sein Jingle, das wurde immer eingespielt. Und wenn der mal Nachtsendung hatte, 0 bis 2, dann habe ich meine C120-Kassette auf 0 Uhr Mitternacht programmiert, habe meinen Wecker auf 1 Uhr gestellt, damit ich mich selber wecke, um aufzustehen, die Kassette umzudrehen und wieder schlafen zu gehen. Und dann hatte ich diese 120 Minuten von der Nachtsendung, hatte ich dann auf Kassette und konnte sie irgendwann am nächsten Tag hören. Also es war nicht feierlich.
Ich würde das Interview gerne in zwei Teile teilen. So ein bisschen würde ich am Anfang mal mit dir über Musik sprechen, beziehungsweise über deine Begeisterung für Musik, beziehungsweise auch Sozialisation und dann über das Interview führen, was ja so deine Haupttätigkeit ist, auch in deinem Job. Vielleicht zur Musik. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bereust ein bisschen oder macht dich vielleicht ein bisschen traurig, dass du kein Instrument spielst, würdest aber gerne Cello spielen. Musik in einem Radius hat dich begeistert. Wie bist du denn aufgewachsen mit Musik, beziehungsweise wo ist dir Musik begegnet und was hat es auch so eine, wenn man dich auch heute in Podcasts, in Radiosendungen reden hört, spürt man immer so eine wahnsinnige Begeisterung für eine Vielfalt von Musik eigentlich raus. Wo kommt die her, beziehungsweise wie bist du musikalisch sozialisiert worden?
Also, ich bin groß geworden mit Hit House mit Herz. Das war eine Kassette. Da waren so die deutschen Schlager oder auch, da waren auch internationale Songs. Weißt du, was früher Kuschelrock wurde, weißt du, so eine mit verschiedenen Songs und Interpreten drauf. Das erinnere ich mich, das ist die Kassette, die ich als allererstes erinnere. Hit House mit Herz. Da war dann auch Marianne Rosenberg. Also nicht, als sie jetzt später mal wiederbelebt wurde, sondern damals noch in ihrer Blütezeit. Und dann Ende der 70er, so lange ist das ja auch schon her. Ich habe einfach Musik im Radio gehört und das war vermutlich NDR 2, das war mein Sender und es war die Zeit von ABBA, allen voran, die Band, die ich immer wirklich geliebt hatte, ich war immer Fan, aber du hast auch die Bee Gees und Bonnie M und Village People, so diese ganze Zeit, dann kam natürlich mit 16, kamen die Engländer dazu und dann hast du, was weiß ich, von Nick Kershaw und diese ganze Musik, die in den 80er war, Shakin' Stevens und so und damit bin ich dann groß geworden, aber die erste Erinnerung ist wirklich Ende der 70er, Hot Stuff, Donna Summer, die Bee Gees mit Tragedy, die Songs von ABBA, weißt du, Take a Chance on Me und so weiter. Damit bin ich groß geworden und das habe ich gehört. Und dann natürlich die ZDF-Hitparade damals auch. Dieter Thomas Heck, das war natürlich auch cool. Ich meine, das waren Ereignisse. Ich weiß gar nicht, wie oft das kam. Ob das nur einmal im Monat kam? Aber das habe ich natürlich auch geguckt, vielleicht im Schlafanzug damals. Ja, dann war es bei uns mal an der Ostsee, wo wir im Sommer sind und wo wir so ein kleines Ferienhaus hatten. Da war Viktor Worms mit der ZDF-Hitparade da in der Werft in Niendorf-Ostsee. Ich hatte aber keine Karte. Ich war auch noch etwas jünger und konnte nur vom anderen Ufer die Proben zugucken. Weißt du, mit Wolfgang Viereck. Resi, ich hol die mit beim Traktor ab. Resi, da mach ich nimm mehr Schlapp. Und so. Und Niki war auch noch dabei. Ich fand Niki auch irgendwie ganz großartig. Ja, das war so, glaube ich, meine erste Zeit.
Und du hast dann, wie kommt es, dass du kein Instrument gelernt hast eigentlich? Also hat dich das nie gereizt oder? Das ist über viele, die sich auch in Jugendalter für Musik interessieren, dann versuchen sie wenigstens oder zumindest ein Instrument zu spielen.
Ja, es gab bei uns in der Familie auch niemanden, der ein Instrument gespielt hat, außer eben mein Onkel, der aber damals noch hinter dem eisernen Vorhang war, also mein Onkel, der Harfe gespielt hat in Berlin an der Staatsoper, war damals noch hinter der Mauer in der DDR, ein Ungar, der meine Tante geheiratet hatte. Also zu dem hatte ich jetzt noch keinen Kontakt. Und es war auch so, die Realschüler, ich bin aufs Gymnasium gegangen, die Realschüler mussten alle Blockflöte lernen, was wir damals auch nicht so cool fanden. Also wir Gymnasiasten haben einfach nur gedacht, wie gut, dass wir nicht Blockflöte lernen müssen. Und die fanden es, glaube ich, einfach furchtbar, Blockflöte lernen zu müssen als Realschüler. Aber im Nachhinein denke ich mir, wie cool wäre das gewesen. Und deswegen, ich glaube, du brauchst immer entweder im Freundeskreis jemanden. Ich wüsste auch jetzt nicht von meinen Freunden, mit denen ich unterwegs war damals, wer da ein Instrument gespielt hat. Also ich wüsste jetzt mit die Jungs, mit denen ich unterwegs war, selbst die Mädchen, da war niemand dabei, der oder die ein Instrument gespielt hat. Und ich glaube, du musst irgendwie angefixt werden. Und dann kommt das auch. Und idealerweise vielleicht jemand, der in der Familie ist. Oder du wirst gezwungen von deinen Eltern. Du musst heute noch Klavier üben. Eher darfst du nicht kicken gehen.
Und jetzt hast du durchs Radio hast du viel Musik erlebt. Jetzt arbeitest du selbst im Radio. Hattest du deinen Zugang zu Musik oder auch deine Beschäftigung mit Musik nochmal verändert, weil du ja inwiefern du auch vielleicht Musik aussuchen darfst oder dich auch nochmal breiter informierst, weil Künstler zum Beispiel bei dir im Podcast sind, in den Sendungen sind. Aber wie hat sich denn auch vielleicht dein Musikkonsum so verändert von Radio hören und begeistert sein?
Letztendlich hören wir ja alle Radio. Also weißt du, wir haben alle Radio gehört. Jeder hört Musik und damals den ersten Walkman auch noch zu haben, weißt du, das war legendär. Du konntest auf der Straße unterwegs sein und gleichzeitig Musik hören. Heute denke ich mir nur, oh mein Gott, wie schlimm ist das? Ich will gerne meinetwegen durch die Straße oder durch den Wald gehen und nichts hören. Das ist tausendmal schöner, als ständig was auf dem Ohr zu haben. Aber damals war das was Besonderes. Und aber ich glaube, Musik haben wir alle gehört. Wir alle hatten unsere Schallplatten und CDs später, die wir gekauft haben. Also zeigt mir jemanden, der nicht musikbegeistert ist. Und ja, und wenn man natürlich damit zu tun hat, es ist eher Unterhaltung. Also du erzählst ja mehr über diese Musiker. Wenn du selber keinen Background hast und fachlich sprechen kannst, dann erzählst du da auch nichts. Das ist ja auch oft nicht so spannend. Hier geht's ja um ein paar nette Informationen, ein paar Fun Facts oder ein paar Hintergründe zu einem Song, aber eben nicht das ganze musikwissenschaftlich aufgedröselt, warum jetzt diese Akkordfolge da ist. Ja, ich bewundere Menschen, die das können und finde das richtig cool. Ja, jemand, der so fachlich über ein Album sprechen kann, über einen Künstler, über die Entwicklung eines Künstlers, finde das total cool. Ja, und würde das am liebsten auch können. Aber ich habe diesen Background nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und insofern habe ich natürlich auch immer nur über Künstler erzählt, aber nicht wirklich diese Musik. Mein Geschmack an sich ist extrem breit.
Ja.
Denn ich bin ja einer, der gerne über den Tellerrand schaut. Ich öffne mich gerne. Ich möchte auch von anderen Bereichen etwas mitbekommen. Das ist völlig konträr zur heutigen Zeit, wo alle in einer Bubble sind. Jeder will nur noch mit dem beschallt werden, was er ohnehin schon hört, was er ohnehin schon gut findet. Ich wundere mich manchmal, wie wenig offen Menschen gegenüber neuen Dingen sind. Ich bin einer, ich entdecke gerne Neues. Ich behalte dann auch natürlich die meisten meiner alten Vorlieben oder auch Künstler oder sowas. Ja, aber ich liebe auch neue Musik zu entdecken. Und ich frage mich sowieso, wie kann ein Künstler 500 Mal sein Lied singen? Kann er das immer noch? Irgendwann müssen die doch denken, oh, ich kann meinen eigenen Song nicht mehr hören. Aber ja, ich habe auch mit einem Musiker mal gesprochen, der hat auch gesagt, er kann es eigentlich auch selber nicht mehr hören. Also es passiert auf jeden Fall dieses Phänomen. Ich bin aber wirklich total offen und ich mag klassische Musik, ich mag Folk, also so, weißt du, so die Fiddle, weißt du, Irish Folk, wenn die auf Tour sind in Karlsruhe, bin ich immer dabei. Ich finde es super, ich liebe diese Fiddle und diesen Sound und diese Energie. Ich finde klassische Musik wahnsinnig schön und wirklich ganz toll. Und was ich vielleicht mittlerweile nicht mehr so toll finde, ist so Mainstream-Popmusik. Die finde ich in der heutigen Zeit, wo wir den Zugang haben zu so vielen anderen Musiken und Stilen, richtig öde. Deswegen liebe ich auch so Alternative-Pop, weißt du, der nicht ganz so eingängig ist. So Arcade Fire zum Beispiel ist ja keine Mainstream-Band, auch wenn sie riesengroß sind. Aber das liebe ich. Ich liebe unsere deutschen Singer-Songwriter. Du hast schon einige davon gehabt. Ja, ob das nun Dota ist, Max Prosa, Sarah Lesch, die finde ich alle wirklich ganz toll, weil sie so eine Lyrik mit reinbringen. Das ist kein Blabla, keine Blabla-Texte. Die sind ja auch nur Blabla, weil sie eigentlich Musik machen wollen. Da geht's ja auch nicht um den Song an sich, als was den Text angeht. Da geht's ja eigentlich nur um die Musik. I love you, she loved me, you left me und so. Finde ich total öde. Deswegen liebe ich unsere LiedermacherInnen, weil da so viel auch Tiefe und Witz und Humor.
Du hast ja meine Musiksendung moderiert, eine kurze Zeit, ne? Glaube ich, 2004.
Zweimal, ne?
Zweimal.
Zwei Sendungen habe ich mal gemacht im Fernsehen.
Genau.
Es war zweimal. Das war ein Versuchsballon.
Fehlt dir das? Also, oder das würdest du das gerne mal wieder machen? Oder bist du jetzt, ich meine, in deinem Podcast Talk mit Tess sind ja auch Musiker oder Musikerinnen zu Gast. Ja, und da hast du, ab und ist zu, das abgedeckt? Ja, oder würde dich das nochmal interessieren, noch sowas ausschließlich zu?
Also, diese Sendung, die ich damals gemacht habe, ich glaube, das war 2014 oder so. Und was? Was war 2004?
Taratata war was anderes, ne?
Das war 2004. Du hast völlig recht. Das war 2004 und nicht 14. Taratata, ein Format aus dem französischen Fernsehen, das Hugo Egon Balder mega fand. Und er hat einen Wunsch gehabt. Er hat quasi einen Traum gehabt. Und zwar, diese Sendung in Deutschland zu machen. Eine Sendung, die nur aus Live-Musik besteht. Da sind ungefähr 5, 6, 7 Superstars. Du hast rundherum Instrumente aufgebaut. Du hast auch Publikum rundherum, 360 Grad. Du hast Instrumente, 360 Grad. Und es ist alles live. Und die spielen so 3 Live-Nummern. Und dann kommen sie zwischendurch zu dir auf den Stuhl und dann macht ihr einen kleinen Talk. Ab und zu machen diese MusikerInnen auch miteinander Musik. Also wenn dann Phil Collins oder Robbie Williams beide in der Sendung wären, dann könnte es sein, dass die eventuell vielleicht ein Duett zusammen machen. Ja, also zum Beispiel. Und Hugo hat mich im Radio immer gehört, wie ich abends eigentlich die ganzen Bands immer und die ganzen Musiker, Musikerinnen bei mir in der Sendung hatte, in meiner Abendsendung und auch Interviews auf Englisch geführt habe. Ich kann ja gar nicht viel außer ein bisschen Englisch, wobei das auch immer schlechter wird jetzt. Aber ich habe es halt mal studiert, für Dolmetschen auch, und war natürlich da der richtige Mann, um diese ganzen Interviews abends zu machen, diese ganzen Musiker-Personality-Interviews. Und Hugo hat das gehört und hat gedacht, das ist mein Mann. So, dann hat Hugo mich also angefragt, hast du Lust? Und ich fand das natürlich total reizvoll und habe gesagt, ja. Und es wurde aber eine wahnsinnig komplizierte Produktion, weil die Produktionsgesellschaft wollte mich überhaupt nicht haben. Also die, die das Ganze gemacht haben, die hatten überhaupt keinen Bock auf mich. Die wollten, dass Hugo das macht, weil das ein Name ist. Und Hugo sagte, nee, das macht der. So, und dann hat er sich aber durchgesetzt. Und führte aber dazu, dass wir aufgezeichnet haben, diese Sendung, und in der Sendung mein Aufnahmeleiter plötzlich verschwunden war. Und dann fragte Joe Cocker mich von rechts, kann ich meinen Song auch nochmal singen? Weil irgendjemand aufgrund technischer Sachen seinen Song nochmal gesungen hat. Und dann ist also Joe Cocker neben mir und sagt, can I sing that song again too? Und als wir mit unserem Gesprächsblock fertig waren, habe ich dann in die Regie gefragt, weil es war kein Aufnahmeleiter, die waren einfach weg. Einfach, das ist Bosheit gewesen.
Wenn weil du so das gemacht hast und dann. Weil du der geworden bist. Das.
Ja. Ja, weil sie mich einfach nicht mochten und mich nicht dafür wollten, was auch immer. Aber sie haben es auch relativ offen kommuniziert. Haben auch gleich gesagt, ja, wir wollten dich ja nicht haben und so weiter. Aber Hugo wollte es auf jeden Fall, deswegen machen wir das jetzt zusammen. Ja, du, das ist Privatfernsehen, verstehst du? Das ist, ich glaube, das ist noch harmlos für Privatfernsehen. Ja, und dann habe ich also das unterbrochen und habe dann in die Regie oben gefragt, Joe Cocker möchte gerne den Song nochmal singen, geht das in Ordnung? Es wurde dann aber, habe ich im Nachhinein erfahren, ganz stark über mich gelästert, weil ich quasi damit diese Sendung unterbrochen habe. Das hätte man doch eher ganz am Ende machen sollen. Was meiner Meinung nach Quatsch ist, denn da hast du 7 Popstars, da waren die Coors und Joe Cocker und die Cranberries und so waren da. Und du machst Fotos und alle stehen nochmal im Kreis. Und dies Ganze nochmal zu unterbrechen, um dann nochmal, völlig absurd. Außerdem ist es nicht meine Aufgabe zu entscheiden, ob Joe Cocker nochmal singt oder nicht. Es ist die Aufgabe der Aufnahmeleitung. Es war auch so, ich ging bei der ersten Sendung, das war in Köln in den Fernsehstudios, ja, unten war Publikum schon und ich ging so die Treppe runter, dann in die Arena. Ist natürlich echt wirklich aufregend, weil das alles echt, das war eine große Nummer. Das war ein bisschen wie Wetten, das für Musiker. Und mir kam die Managerin von Kai Pflaume entgegen und sagte mir nur, dass, ja, eigentlich sollte das ja Kai machen. Ich weiß gar nicht, ob Kai Pflaume Englisch konnte oder so. Aber überleg mal, du gehst als Moderator, auch noch als etwas jüngerer Moderator, gehst du da runter. Und es kommt dir jemand entgegen und sagt, ja, das sollte eigentlich Kai Pflaume machen. Also da schüttelst du eigentlich nur den Kopf.
Versuch. So. Ja, nee, Entschuldigung.
Und wir haben es dann, 2 Sendungen waren geplant und sie sind relativ teuer. Also die Plattenfirmen hätten die Hälfte des Geldes beigetragen. Die hatten ein großes Interesse an dieser Musiksendung. Aber sie kostete, glaube ich, pro Folge 150.000 Euro. Und 75.000 mussten über ein Sponsoring her. Und für kurze Zeit hieß es, wir haben das. Der Sponsor, ich glaube, es war die Telekom damals, macht es auch mit dir. Eigentlich wollten sie immer alle, dass Hugo das macht, weil das ein Name ist, weil der bekannt ist. Und dann war es aber schon so weit, dass sie gesagt haben, sie machen es mit dir. Und dann hieß es damals, Zusagen von, auf jeden Fall von Robbie Williams und von Sting, glaube ich. Und habe ich gedacht, okay, wenn das weitergeht und wir machen alle 2 Wochen dieses krasse Taratata, da habe ich richtig Bock drauf. So, und dann aber, wie es manchmal so ist, verlief alles im Sande, dann wollte das doch keiner machen, zumindest nicht mit mir, obwohl auch Sat.1 damals schon abgesegnet hatte, wir machen es mit dem Tees, aber es fand sich nicht dieser Sponsor. Die sind dann irgendwie dann doch nicht an Bord gewesen und dadurch waren es diese einzigen 2 Sendungen, Taratata, die jemals existiert haben. Es war aber ein Erlebnis.
Absolut, und vielleicht versuchen wir den Schenk jetzt mal zum Radio zu kriegen. Was hat dich denn darin bestärkt, beziehungsweise wie hast du deinen Weg ins Radio gefunden? Da gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die einen prägen, oder du hast schon gesagt, du hattest auch eine gewisse Begeisterung fürs Radio. Hugo Egon Balder war jetzt einer, der für eine Fernsehsendung dich oder wahrscheinlich hinter dir gestanden hat oder dir auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Aber wie bist du da hingekommen? Du hättest dir auch was anderes vorstellen können.
Ich wollte 2 Sachen in meinem Leben machen. Ich wollte entweder Dolmetscher werden oder zum Radio. Das waren diese beiden Sachen.
Schon ziemlich früh auch?
Ja, schon so mit 16, würde ich mal so sagen. Genau, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie ich auf Dolmetscher kam. Aber diese beiden Sachen wollte ich machen. Dann ist es erstmal kompliziert, zu entscheiden, wie komme ich denn zum Radio? Ja, was muss man da machen? Also der offensichtliche Weg, auch damals, ist über ein Volontariat. Dafür musst du aber eigentlich erstmal etwas anderes studiert haben, bevor du ein Volontariat machst. Und dieser Weg war also jetzt nicht so einfach. Und mir ging es ja auch jetzt nicht um Journalismus in erster Linie. Ich hatte Bock auf Moderieren, ich hatte Bock auf Unterhalten, weißt du, den Leuten quasi durch meine Augen und Ohren diese Welt einfach zu präsentieren. Und deswegen habe ich dann einfach Dolmetschen studiert erstmal in der Pfalz, in Germersheim. Das gehört zur Uni Mainz. Und da habe ich dann Dolmetschen studiert und habe nach dem Vordiplom, habe aber zu Hause schon immer, weil ich so ein Freak war, zu Hause meine eigenen kleinen Radiosendungen gemacht. Weißt du, so ein kleines Pult zu Weihnachten bekommen und dann so hier aus dem Kassettenrekorder und links nochmal ein Kassettenrekorder und die Songs dann abgespielt über dieses Pult. Und das waren schon sehr abgefahrene Geschichten. Und ich habe mir dann irgendeine kleine Konstruktion, obwohl ich bin kein Technik-Nerd, aber ich habe mir irgendeine kleine Konstruktion gebaut, mit dem ich quasi den Telefonhörer auf das Pult bekommen habe. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber es gab damals so kleine, so einen kleinen Lautsprecher mit so einem Plättchen und den konntest du auf den Telefonhörer, konntest du das bappen und dann ist quasi der Sound durch diesen Lautsprecher gekommen. Also wir reden von wirklich, also von vor 100 Jahren. Und ich habe das aber irgendwie ans Pult anschließen können, was ich heute noch sensationell finde, dass ich das geschafft habe. Und meine Schwester musste dann rüberrennen ins Tenniscenter. Wir sind in Stockelsdorf hier gerade bei Lübeck, ins Tenniscenter und die Kandidatin mimen. Und dann habe ich mit ihr telefoniert, weißt du, so als hätte ich jetzt eine Kandidatin. So ein Freak war ich und habe meine eigenen Dinger gemacht. Und nach dem Vordiplom habe ich mich einfach beworben beim SWF, damals noch, der Südwestfunk. Und zwar, ich hatte ja so ein ganz, ganz bisschen, ja, also selber zu Hause schon gemacht. Dann hatte ich bei der
Kylie Bundeswehr. Kylie Minogue war immer deine Referenz.
So ein ganz bisschen Radio gemacht. Ich hatte schon Kylie Minogue interviewt. Und dann habe ich einfach an das Studio Ludwigshafen geschrieben und habe gesagt, ich würde gern Beiträge machen. Ich wollte einfach reinkommen ins Radio und wollte nur einfach Beiträge machen. Hier ist ein junger Kerl irgendwie, hab Bock auf Beiträge. Und dann bekam ich aber 2 Wochen oder 3 Wochen später bekam ich einen Brief vom großen SWR3-Chef, also SWF3-Chef damals, Hans-Peter Stockinger. Und in diesem Brief stand: Hallo, Herr Thies, ist angekommen. Sie könnten ja auch SWF3 gemeint haben. Und denkst du, ey, krass, also wirklich der Sender, der Popsender aller Popsender in Deutschland, auch zu der Zeit. Und das war schon irgendwie krass. Und dann habe ich da mal hospitiert eine Woche, hat er mich eingeladen und dann habe ich eine Probesendung morgens um 4 gemacht, von 4 bis 6 und dann eine Probewoche von 4 bis 6 und dann war ich dabei. Und das war mein erster und mein bisher einziger Arbeitgeber, war der SWF, SWF 3, heute SWR 3.
Und du hast dann, jetzt machst du Talk mit Thies, wie bist du denn zu dieser Sendung gekommen, beziehungsweise du hast ja Lollipop gleich oder mit Anke Engelke auch vorher moderiert und wie gut fühlt sich das jetzt im Moment an mit dem, was du machst gerade im Radio?
Wie gut fühlt sich das an?
Das, was du jetzt machst, ich meine, wenn man jetzt irgendwo anfängt, dann muss man wahrscheinlich auch Sachen machen, die man vielleicht nicht unbedingt, wo man sagt, was ist das für eine gute Gelegenheit, jetzt das zu machen und auf jeden Fall mache ich das, gebe mir Mühe und so weiter. Und man kommt vielleicht immer näher daran, an das, was man machen möchte oder was man,
dadurch,
oder was, gab es das immer
dadurch,
schon?
Dadurch, dass Herr Stockinger, ja, eigentlich, ich habe von Anfang an das gemacht, was mir auch wirklich gefällt, weil ich ja moderieren durfte von Anfang an und der Stockinger hat etwas in mir gesehen. Das war nicht alles schön, glaube ich. Ich könnte mir die Dinger nicht mehr anhören, die Kassetten von damals. Aber er hat etwas gesehen und er hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, mich auszuprobieren. Einfach, egal was du machen wolltest, du hast es gemacht. Denn auch bei SWR 3 ist es ganz oft so, dass du letztendlich ein weißes Blatt hast. Und du als Moderator musst diese Sendung füllen. Es ist nicht so, dass von außen viel beigesteuert wird und bei manchen Sendungen eben gar nichts, ne, bei musiklastigen Sendungen, sondern du machst es von selber. Und da konnte ich eigentlich immer mich verwirklichen. Ich konnte mich entwickeln. Und das ist bis heute so. Und irgendwann, ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, wann mir der erste Talk angeboten wurde. Ich habe den ja auch viele, viele Jahre immer jeden zweiten Sonntag nur gemacht. Und seit 3 Jahren mache ich eben nichts mehr. Also keine Sendung mehr unter der Woche, sondern nur noch den Talk, also im Radio. Und das dafür aber jeden Sonntag. Und für mich ist es toll. Ich lade mir die Gäste ein, auf die ich Lust habe. Und das Lustige ist, dass ich ganz oft von meinen Gästen beneidet werde um diesen Job. Weil die informieren sich natürlich auch immer gerne vorher, was ist denn das überhaupt für ein Format? Und dann sehen sie halt so die Gäste und finden das immer ganz interessant und immer ganz toll. Und ich höre wirklich regelmäßig, höre ich den Satz irgendwie, oh, du hast doch auch einen guten Job, oder? Und sage, du kannst mit so vielen Leuten sprechen, die dich interessieren und so. Ich finde das richtig gut. Und das sagen halt viele prominente Personen. Und sie haben ja auch recht. Es ist einfach toll, seine Neugierde loszulassen auf Menschen, die einfach interessant sind. Ne? Und insofern ich liebe es, das zu machen.
Würdest du sagen, das ist so ein Riesenglück bei dir gewesen, dass du diesen Menschen getroffen hast, der was in dir gesehen hat und gesagt hat, mach mal und bring dich ein, lass es mal machen? Und inwiefern ist das auch, ist es repräsentativ für diese Branche, dass du sagst, so ist das wirklich eine Ausnahme und da muss man wirklich ein Glück haben?
Ja, der Herr Stockinger ist einer, der hat Menschen entdeckt. Ich glaube, er hat auch die Anke entdeckt, ne? Die Anke Engelke, mit der ich ja früher dann zusammengearbeitet habe bei SWF 3. Herr Stockinger hat auch gegen kritische Stimmen aus der eigenen Redaktion das durchgesetzt.
Ja, ja. Mhm.
Bei Anke hieß es auch irgendwie, Herr Stockinger, ja, mit dieser Piepsstimme, was will die denn hier? Herr Stockinger, das war ein Satz, ich glaube, ich kann es sagen, weil es schon öffentlich erzählt wurde, Herr Stockinger, das ist doch Kinderprostitution, war ein Satz, den er sich anhören musste, in Bezug auf die junge Anke Engelke, die Fernsehprogramm gemacht hatte, Kinderfernsehprogramm, die bei Radio Luxemburg als Kind, als Kinderreporterin, als Kindermoderatorin war. Ja, die hat er zu SWF 3 dann geholt und hatte auch Kritik abbekommen. Ich meine, er ist der Chef, ne? Aber einige, die da drunter waren, die haben rumgemeckert. Genauso bei mir wurde auch rumgemeckert. Ja, was ist denn, was ist das? Was, wer ist das? Was soll das? Ja, und er hat sich aber nicht beirren lassen und hat daran festgehalten. Und das verdanke ich ihm. Das war richtig großes Glück. Es müssen immer die richtigen Menschen am richtigen Ort sein. Und es braucht auch ganz oft Leute, die dich fördern, die etwas in dir sehen und dazu immer auch ein bisschen Glück. Und das habe ich gehabt. Und
hatte ich die Kritik persönlich getroffen damals oder hat man dann so ein Panzer?
Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Im Nachhinein
wahrscheinlich. Ich habe das gesendet bei SWF 3. Das war richtig groß und man hat sich auch Mühe gegeben und es war ja auch toll und endlich richtig Radio machen und nicht nur zu Hause am Schreibtisch. Das war schon auch wirklich ganz toll. Parallel habe ich aber auch noch studiert, habe dann noch zu Ende studiert die nächsten 2,5 Jahre. Wir haben immer 10 Tage gesendet. Ich habe immer genau 7-mal von 4 bis 6 und dann schon relativ schnell 3-mal von 0 bis 4 oder 0 bis 5, diese Lollipop-Sendung. Und dann war 3,5 Wochen Pause. Das war auch so der normale Rhythmus. Es gab immer für jede Sendung sehr viele Moderatoren. Und ich habe das im Nachhinein natürlich nur gehört, weißt du, von Kollegen, die dann erzählt haben, wie sie mich morgens um 4 gehört haben im Radio, während sie halbtrunken dann in der Küche saßen irgendwo, morgens noch Samstag auf Sonntagnacht. Und dann einfach vor Schreck ist ihnen das Bier aus der Hand gefallen. Ja, was, wer ist das? Was soll der? Was macht der?
Weißt du eigentlich, wie viele Sendungen Talk mit Tees das ist momentan? Also
nein, ich habe keine Ahnung.
Du nummerierst die auch, glaube ich, nicht,
seit, ne? Wie vielen?
Also als Podcast nummerierst du, werden die auch nicht nummeriert, glaube ich, ne?
Nein, die werden auch nicht nummeriert. Ich habe verstanden, du moderierst sie.
Doch.
Aber nein, die sind, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe hier so einen Ordner. Das ist auch ganz interessant. Ich habe einen Ordner hier in meinem System, also so eine Notizen-App. Und da habe ich eben den Ordner Interviews, ne, wo immer dann die Kachel kommt für den jeweiligen nächsten Gesprächspartner. Und da sind es inzwischen, ich bin nicht sicher, ob da noch was anderes ist, da sind es inzwischen 1095 Notizen. Habe ich mich gefragt, okay, habe ich 1000 Leute interviewt? Vielleicht sind da auch noch ein paar andere Dokumente drin, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich das mache. Vielleicht schon 20.
Gibt es den Moment, ja, in dem du dir alte Folgen anhörst, beziehungsweise mal eine alte Folge anhörst und dann, nein, okay.
Nein, ich kann das nicht. Und A, habe ich nicht die Zeit dazu. Und ich habe neulich, gerade die Woche gab es 2 Situationen, da habe ich gesagt, diesen Talk würde ich mir sogar nochmal anhören. Und ich weiß nur, der eine ist Uwe Westphal. Uwe Westphal ist ein Vogelstimmexperte.
Ja, den hattet
ein Biologe und Vogelstimmexperte.
Vor kurzem zu Gast.
Der Hammer, der Typ. Ja, und den haben wir auch neulich in Wie war der Tag, Liebling, mal ganz kurz dazu gehabt. Und mit dem hatte ich ja auch einen Talk gemacht vor 3 Jahren, glaube ich. Und das war sehr amüsant und man hört ihm gerne zu. Und der macht Vogelstimmen nach. Das ist komplett irre. Und da habe ich gesagt zu einer Freundin vor ein paar Tagen irgendwie, das Gespräch, das könnte ich mir tatsächlich nochmal anhören. Ansonsten würde ich mir eigentlich nie Dinge anhören von mir selber nochmal.
Was würdest du sagen jetzt nach so vielen Interviews, was sind Sachen, die du gelernt hast vom ersten Interview bis jetzt, wo du sagen würdest, das ist schon wichtig jetzt beim Interview, das wusste ich damals noch nicht.
Du meinst, was das
Führen von Interviews angeht?
Ja,
die das Sache kommt ist, wahrscheinlich,
man weiß
man
gar nicht mehr,
wahrscheinlich auch gar nicht so
was,
bewusst,
was man früher nicht wusste. Also da steckt schon eine wirklich eine große Philosophie dahinter, auch was ein Interview leisten kann, was ein Interview leisten muss. Man darf natürlich auch nie vergessen, dass man es nicht nur für sich macht, sondern wir machen es immer für die, die uns zuhören. Ja, natürlich spricht da eine gewisse Leidenschaft mit, wenn man auch wirklich die Dinge behandelt, ja, die einen selber so interessieren. Und das deckt sich ja dann auch zu 80% mit dem, was alle, die draußen hören, auch dann wirklich gut finden. Aber man darf nie vergessen, für wen man das macht. Insofern, manchmal würde ich vielleicht auch gerne noch ein etwas intellektuell, weil ich bin jetzt kein intellektueller Mensch, aber würde dann vielleicht noch ein bisschen intellektuelleres Gespräch führen und dann nochmal tiefer gehen. Und dann ist aber die Frage und so weiter, ist es das, was die Menschen möchten?
Was ist denn das Feedback?
Davon wird kommen.
Also du kriegst ja auch Feedback zu den Sendungen. Hast du das Feedback eher, ja, gut, dass du das nicht machst, weil da würden auch viele, würde ich auch abschalten, oder trau dich da ruhig?
Nein, also ich muss sagen, dass, ja, das Feedback, das ist schon auch, also es ist auch schon wirklich sehr schön. Ja. Also ich meine, auf Podcasts gibt es jetzt eigentlich jetzt, ja, auch mal ab und zu mal, aber nicht viel. Wenn du aber das im Radio machst dann auch, Teile davon werden ja im Radio dann ausgestrahlt. Das hören knapp 1 Million Menschen am Sonntagmorgen. Und du merkst wirklich, egal wo du hinkommst, du hast das Gefühl, sie hören am Sonntagvormittag den Talk. Und das finde ich immer noch total erstaunlich. Und das rührt mich dann auch richtig. Denn ich denke immer, aber man muss doch was anderes machen am Sonntagvormittag. Ja, da gibt's doch noch andere Dinge, die man machen kann. Aber ich habe das Gefühl, wirklich jeder, also dann im Sendegebiet, hört diese Sendung. Und es ist wirklich irre. Und sie hören es gerne. Und es gehört einfach für sie zum Sonntag dazu. Und ich finde das immer wieder aufs Neue einfach sensationell. Also die Reaktionen sind da immer sehr, sehr, sehr lieb. Ich gebe mir Mühe natürlich auch mit den Gästen. Und sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und sie sind aber auch alle dann toll. Also die Gäste sind auch toll. Und wenn du ihnen die richtigen Fragen stellst und es sind ein paar schöne Geschichten dabei, das bringt auch einfach Spaß zu hören. Und wenn da noch ein bisschen gelacht wird, weißt du, wenn du den Gast ein bisschen kitzeln kannst, weißt du, ihn mal ein bisschen liebevoll provozierst, ne, dann kommt da auch wirklich ordentlich Leben in dieses Gespräch rein. Und ich vermute, man hört dann auch oft gerne zu. Und es sind interessante Menschen. Und ich stelle dann auch fest, die Menschen erfahren dann auch gerne mal ein paar Dinge, die sie vielleicht bisher noch nicht kennen. Ob das nun das Thema Depression zum Beispiel ist, wird immer gerne gehört. Ja, gibt es immer tolle Reaktionen, weil es so wichtig ist und bei vielen immer noch so verschrien ist und ein Tabu ist. Aber wenn dann eine prominente Person erzählt, wie es ihr ergangen ist, was überhaupt eine Depression ausmacht und Menschen vom Radio dann auch entdecken, dass sie das ja kennen bei jemand anderem oder bei sich selber, dass das jetzt erstmal einen Namen bekommt, und das nehmen die Menschen schon wirklich mit großer Herzlichkeit und Offenheit auf. Das sind wichtige und relevante Themen, und deswegen freue ich mich, dieses Thema immer mal wieder auch im Talk unterzubringen, weil das ist da draußen ganz wichtig. Denn Depressionen, genauso wie auch das Thema Demenz, hatte auch eine Demenzaktivistin, ja, Sophie Rosentreter. Was für ein tolles Gespräch mit dieser lebendigen Sophie. Eines meiner Lieblingsgespräche aus den letzten Jahren. Und mittlerweile haben so viele Menschen im Familienumfeld mit Demenz zu tun. Verwandte, Freunde, Bekannte, Eltern, ganz toll. Ja, das sind auch wieder ganz tolle Informationen. Also du siehst, die Leute sind offen, auch für so ernstere Themen, bei denen ja auch gelacht werden kann und eigentlich auch immer gelacht wird, aber auch dann einfach nur bekannte Schauspieler zum Beispiel, ja, oder auch mal ein Musiker oder so. Also die Welt ist bunt und das wird am Sonntagmorgen so gefeiert und die Menschen nehmen das offensichtlich auch so an.
Hast du das Gefühl, dass sich das bei dir geändert hat, wann du ein Gespräch gut findest? Also man hat ja vielleicht nach dem Gespräch ein Gefühl, oh, das war ein richtig tolles Gespräch, oder du ärgerst dich vielleicht auch, weil du irgendwas dir im Nachhinein noch eine Frage einfällt. Aber manchmal gibt's ja auch sowas, dass man sagt, ich freue mich zum Beispiel mehr, wenn ich über das Thema Demenz sprechen konnte oder ein Tabuthema jetzt vielleicht auch unter Leute gebracht habe oder vielleicht auch Tabus abbauen konnte, als jetzt eine bekannte Schauspielerin zu interviewen, die ich mal gerne interviewen wollte. Ja. Merkst du da einen Unterschied so in den letzten Jahren, wie sich das verschiebt vielleicht auch bei dir?
Ja, oder? Ja, also diese Themen, die so eine gewisse Relevanz haben, die sind mir letztendlich die allerliebsten. Wobei, du kannst auch mit jemand anders, mit einem Arzt oder einer Autorin einfach wahnsinnig schöne Gespräche führen. Ich will da auch gar nicht so unterscheiden, aber diese relevanten Themen wie zum Beispiel Depression, Demenz, was haben wir noch? Dann gab es doch noch irgendetwas, Depression, Demenz, fällt mir gleich wieder ein. Die kommen, dann freut es mich besonders, dass diese Themen auch wirklich ankommen. Und die Menschen meckern viel und schnell. Das gilt auch für alle, die uns hören. Da ist ganz schnell geschimpft. Ich habe so gut wie keinen Gast, über den nicht irgendjemand abkotzt. Vom Feedback. Die Leute, die sich melden über unser Studio-Feedback. Ich habe so gut wie keinen Gast. Irgendjemand findet ihn immer blöd und schreibt dann auch. Ja? Und das darf man halt nicht zu ernst nehmen. Wenn jemand man kann das schon unter Hate Speech dann auch abstempeln, aber wir wissen, wer Hate Speech verschickt, hat selber das Problem. Es geht nicht um uns, die wir vielleicht ein schlechtes Interview machen oder vielleicht mal eine langweilige Frage drin haben. Ja, es kann alles sein. Ja, aber es geht nicht um uns, wenn diese Person Hass verbreitet, sondern dann stimmt bei ihr was nicht. Diese Person fühlt sich nicht wohl und muss ein bisschen Dampf ablassen. Und das finde ich auch so eine schöne Erkenntnis eigentlich. Und dann sieht man das Ganze etwas lockerer. Aber relevante Themen. Und das Dritte, nachdem ich gerade suchte, das war zum Beispiel Tod. Ja, Tod ist ein Thema. Viele sagen auch heute noch, ich möchte nicht am Frühstückstisch das Thema Tod hier behandeln, wenn ich mit meinen Kindern gerade frühstücke. Ja, aber wir haben es mittlerweile geschafft, dieses Thema etwas mehr in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Und wenn ich dann eine Bestatterin habe, ja, die wirklich, die ist cool, die ist jung, die erzählt tolle Geschichten und wie sie zusammen dann die Leiche waschen und was heute alles möglich ist eigentlich, von dem die Menschen überhaupt keine Ahnung haben, dann ist das einfach auch wirklich toll. Und es ist ja auch immer unterhaltsam. Also das sind ja keine bierernsten Sachen, aber eine junge Unterhalterin, die kann den Job nur machen mit einer Menge Humor. Und dieser Humor ist auch erlaubt, wenn es um das Thema Tod geht. Und das auch den Leuten nahezu bringen, weil du weißt genau, es gibt da ganz viele, die gerade mit diesem Thema so viel anfangen können und dankbar dafür sind, dass jemand mal darüber spricht. Und diese Themen machen mir eigentlich die größte Freude beziehungsweise Zufriedenheit.
Jetzt hängt es natürlich auch vom Moderator ab, ob so ein Thema in der Mitte der Gesellschaft vielleicht ankommt oder am Frühstückstisch ankommt. Was macht denn für dich einen guten Moderator aus?
Also ein guter Moderator letztendlich erzählt nie etwas Langweiliges. Im Idealfall. Langweilen ist verboten. Ein guter Moderator. Was ist das Schöne? Man fragt sich ja, warum willst du moderieren? Es hat irgendetwas, wenn du, also es passieren ja so viele Dinge da draußen in der Welt. Auch vor 20 Jahren gab es viele Zeitschriften und Fernsehsendungen und Tageszeitungen. Und wer soll diese Informationsflut damals schon? Wer kann das alles lesen und sehen? Unser Moderator ist wie so ein Digest. Weißt du, ich sammle die Dinge, von denen ich glaube, dass sie interessant sind und gebe meine Auswahl an Dingen, über die ich dann spreche, weiter an die Hörer. Sozusagen hier kriegt ihr das, was aus meiner Sicht das Beste ist. Weißt du, so ein Best-of aller Dinge. Und ein guter Moderator schafft es, dass die Menschen wirklich durch seine Augen, durch seine Ohren die Welt eben auf eine bestimmte Art und Weise vermittelt bekommen. Das müssen nicht immer nur Sachen sein, die mich interessieren, die ich toll finde, aber die ich vielleicht einfach relevant und wichtig finde. Und wenn diese Auswahl an Themen, die ich so über eine 3-Stunden-Sendung ausbreite, ja, wenn die unterhält, zum Nachdenken anregt oder auch einfach nur informiert, ja, dann habe ich etwas geschafft. Und dann bin ich auch ein guter Moderator. Ein guter Moderator. Ja, es gibt auch Moderatoren, die können vielleicht arrogant sein. Für mich ist es ganz wichtig, nicht von oben herab, nicht zynisch, nicht immer mit diesem Lächeln, mit dieser gespielten Coolness. Das hat für mich beim Moderieren nichts zu suchen. Ich möchte so nah an den Menschen sein wie möglich. Ein guter Moderator gibt auch ein bisschen natürlich von sich preis und wird zu einer Person, die man auch mit ihren Vorlieben, ihren Interessen, auch mal mit ihren Meinungen, ne, auch mal kennenlernt. Oft ist es auch die Aufgabe, natürlich etwas neutral zu sein. Aber manchmal ist es eben gut, auch mit seiner Meinung ein Gespräch zum Beispiel heizen oder eine Hörerumfrage oder sowas. Also ist auch wichtig. Also ich möchte so einen dreidimensionalen Moderator haben, der für mich eine Person wird, ja, den ich irgendwie, der eben dreidimensional wird, weil ich doch so einiges von ihm weiß und das einschätzen kann. Das wären so ein paar Punkte von 200.
Das hast du gerade gesagt, dass Annalena Baerbock dich als Gästin auch interessiert, weil sie auch, also sie hat sehr wichtige oder hochpolitische Jobs gehabt, wird sie auch in Zukunft vielleicht haben, hat sie, hat aber gleichzeitig eine Art, oder ist eine Art Kind geblieben, oder wenn man mit sie hört oder mit ihr spricht, oder sie hat das vielleicht nicht mehr, hat das nicht verlernt, Kind zu sein. Inwiefern muss man das denn als Moderator auch haben, diese Fähigkeit? Würdest du das sagen, unbedingt?
Ey, ja, es geht auch, moderieren hat auch immer etwas mit Leidenschaft zu tun. Und du möchtest es merken, dass dieser Moderator Spaß an seiner Arbeit hat. Und ich rede nicht von gespieltem Spaß. Hey, Leute, es ist Dienstagnachmittag. Was weiß ich, wie geht es da draußen? Und so weiter. Weißt du, das ist aufgesetzt, das ist gespielt. Nein, es geht um eine Natürlichkeit. Neugier. Ein richtig guter Moderator hat Natürlichkeit und er hat ein aufrechtes Interesse. Es ist nicht ein gespieltes Interesse, weil ich einfach dafür Geld bekomme, hier ein paar Fragen zu stellen. Nein, du musst wirklich neugierig sein. Ansonsten darfst du nicht moderieren. Und moderieren ist ein so toller Job. Du bist wirklich ein Begleiter für Menschen. Sie lernen dich kennen, du gehörst zu ihrem Alltag dazu. Dass ich immer sage, du hast die verdammte Pflicht, dir Mühe zu geben für diesen Job. Du hast die verdammte Pflicht, nicht 3 Minuten vor der Sendung zu kommen und einfach mal so aus der Lameng irgendwie ein paar Sachen abzumoderieren. Das geht, das kann ich auch. Aber ein guter Moderator bereite diese Sendung vor. Ja, und es soll alles so klingen, als sei es spontan entstanden. Das ist richtig. Aber wenn du richtig gut bist, dann hast du vorbereitet, dann kann es nicht schiefgehen, aber es klingt so, als sei es relativ spontan. Das ist die hohe Kunst. Aber ich hasse es, wenn Menschen faul sind im Radio. Und einfach mal so die drei Fragen. Ja, worum geht's denn bei deinem neuen Buch? Ja, okay, was macht denn ihr so für Musik? Also es ist ganz schlimm, wenn du nicht mal das Wissen von deinen Hörern hast. Ja, fang da an, Fragen zu stellen, wo es interessant wird. Und alles, was ich als Basis brauche, um diese Frage dann zu verstehen. Das gib uns bitte vorher, das nennt man moderieren. Das nennt man eine Anmoderation. Ja, aber geh bitte dahin, wo es interessant wird. Und nicht einfach nur, jede Frage an den Prominenten ist schon an sich total interessant. Ist es nicht.
Wenn ich deine Podcasts höre, auch die unterschiedlichen, habe ich das Gefühl, du bist interessiert und neugierig auf eine, genau, nicht gespielte Art. Und das holt mich auf eine gewisse Weise sehr ab. Und ich habe mich gefragt, dieses interessiert bleiben oder neugierig bleiben, auch auf verschiedenste Themen. Ne? Ihr redet über Vögel, ihr redet über euren Alltag, ihr redet, also wirklich eine riesen, sie riesen über Musik, über Theater, über alles Mögliche. Eine riesen Bandbreite. Wie erhältst du dir die Neugier oder wie entsteht Neugier bei dir oder Interesse auch für bestimmte Dinge? Das ist bestimmt auch was, vielleicht was schon früher gab bei dir auch.
Eine sehr gute Frage. Wann ist der Mensch neugierig? Ich kann es dir nicht beantworten. Neugierde ist ja auch ein Wert, nach dem man leben kann. Und für mich ist Neugierde dann auch wichtig. Es ist nichts Negatives. Aber wie entsteht Neugierde? Wann kriegst du diese Offenheit? Wann kriegst du dieses Interesse an anderen Dingen? Und ich kann es dir nicht sagen. Ist es, weil man automatisch viele verschiedene Dinge überhaupt mal kennenlernt in seinem Leben, weil man das Glück hat, dass einem so viele verschiedene Themen begegnen, mit denen man sich auseinandersetzt? Woher kommt diese Offenheit? Oder hat diese Offenheit etwas damit zu tun, dass man es schafft, wirklich so komplett im Moment zu leben und sich auf das Jetzt einzulassen? Ja, nicht an morgen denken, nicht an gestern denken, sondern auch wirklich mal da sein. Aber auch das ist, glaube ich, nur ein Aspekt. Ist sie angeboren? Ist sie genetisch? Ist es, weil du dich für andere Menschen einfach interessierst? Ich glaube, manche haben vielleicht so sehr mit sich selber zu tun. Vielleicht auch aus bestimmten Gründen, die auch vielleicht nicht schön sind. Andere haben vielleicht, wie ich, mehr Glück, auch im Leben noch nicht so viel Leid erfahren zu haben. Also ich komme aus einer tollen Familie. Ich wurde immer unterstützt von meinen Eltern. Also ich habe auch da sehr, sehr viel Glück gehabt. Möglicherweise ist es ein gutes Beet, um da auch ein bisschen Neugierde sprießen zu lassen. Vielleicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Bist du in der Auswahl der Gäste komplett frei bei Talk Matthäus?
Ja. Okay. Also wir haben eine bestimmte Zielgruppe natürlich. Diese Zielgruppe ist unter 50. Da ist natürlich ein Gast, der 70 Jahre alt ist. Kommt drauf an. Hat er eine Bedeutung für unsere Zielgruppe? Ist er unterhaltsam oder klingt er etwas älter? Das ist natürlich nicht unser Programm im Radio. Ja. Ja, im Podcast ist das natürlich alles kein Problem. Im Podcast kannst du im Prinzip auch, wenn du willst, jemanden machen, der 80 ist. Also das schon. Aber man hat ja eine gewisse Zielgruppe. Und U50 ist schon mal eine sehr breite, eine tolle Zielgruppe. Und da kann man schon einiges machen. Aber generell kann ich mir die Gäste aussuchen.
Wann fasziniert dich ein Gespräch? Zwei Fragen jetzt noch zum Abschluss dazu.
Ich glaube, mich fasziniert ein Gespräch, wenn ich etwas Neues erfahre. Man muss aber auch ganz klar sagen, es sind ja Schauspieler dabei, die machen so viele Interviews. Und da habe ich auch schon tolle Geschichten gehört bei anderen Gesprächen oder in einem Zeitungsinterview. Und manchmal will man diese Geschichte dann auch haben. Ja, dann fragst du auch zu diesem Thema. Wobei das Gute ist, dass oft bei anderen gar nicht weitergefragt wird. Da gibt es eine gute Antwort.
Man muss sich einfach nur vorbereiten
und dann
geht
das
schon, ne?
Ja. Und da sage ich mir, danke, wunderbar, da frage ich doch mal schön weiter. Was ist denn das für ein geiles Thema? Was ist denn das für eine geile Antwort? Ja, aber da frage ich doch schnell weiter. Ja, und deswegen, auch das macht natürlich ein gutes Interview aus, dass man nicht immer gleich bei dieser ersten Antwort schon wieder zur nächsten übergeht. Nein, ein gutes Interview, auch dadurch wird es auch komplizierter natürlich, öffnet mit jeder Antwort Tür.
Ja, absolut.
Ich gebe ja jetzt auch wieder eine Antwort und könnte in fünf Bereiche ich abdriften und sagen, ah ja, da können wir was zu sagen dazu. Und das ist aber so. Und während eines Interviews muss ich immer im Hinterkopf, muss ich mich immer entscheiden, gehe ich durch diese Tür oder lasse ich sie zu?
Ja, absolut.
Ja, und bleibe ich lieber bei dem Thema, wo wir eigentlich waren, oder gehe ich erstmal in diesen Bereich und komme nachher wieder zu dem anderen Thema oder verlasse ich das andere Thema total? Also du musst tausend Entscheidungen treffen, während du so ein Gespräch führst. Aber es sind natürlich auch schöne Entscheidungen dann oft, aber es kann auch anstrengend sein. So ist es nicht. Was war deine Frage nochmal?
Nee, wann du ein Gespräch faszinierend findest.
Ja, genau, wenn ich was Neues erfahre, natürlich, wenn ich schöne Geschichten erfahre, die mir etwas über das Leben erzählen. Weißt du, es kann ja einfach nur eine Anekdote sein und auch eine schöne Geschichte, aber sie erzählt mir was über das Menschsein, sie erzählt mir was über den Umgang mit Dingen oder sie bringt mich einfach nur zum Lachen. Wie wichtig ist denn das, auch Menschen mit wunderbaren Geschichten zum Lachen zu bringen? Auch das ist ja wirklich ganz, ganz wichtig. Und insofern, und wenn ein Gespräch lebendig wird, wenn mein Gesprächspartner auch mal schmunzeln muss, lachen muss oder so, und du merkst, da ist Lebendigkeit in diesem Gespräch. Das ist auf jeden Fall ein
Gespräch. Ich habe mich das gefragt bei dem Interview mit Jan Ulrich zum Beispiel. Der ist ja auch durch die ganze Medienlandschaft eigentlich gereist und hat bei jedem Sender ein Interview gegeben, auch längere Interviews. Mit welcher Einstellung gehst du dann in so ein Interview, wo du weißt eigentlich ziemlich viel, also die Geschichte, die erzählen wird, ist relativ ich will es jetzt gar nicht abwerten, aber vorhersehbar. Also das Publikum weiß wahrscheinlich schon ziemlich viel. Wenn man Matze Hilscher geguckt hat oder so, hat man schon einmal den Seelenstriptease quasi von ihm gehabt. Ich meine, die Geschichte, wie er gedopt hat und was er darüber erzählt, weiß er ja auch. Also die weiß man vielleicht oder er weiß, wie er die erzählen möchte. Das ist ja dann auch vielleicht vorbereitet. Was ist für dich dann die Herausforderung in diesem Interview, beziehungsweise mit welcher Einstellung gehst du in dieses Interview? Wann ist es gelungen, dann dieses Interview für dich?
Tja, beim Gespräch mit Jan Ulrich kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass man jetzt groß was Neues erfährt. Ne? Also, aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Ich selber musste mich überhaupt in diese Jan-Ulrich-Geschichte nochmal komplett reindenken. Ich hatte das alles schon komplett so verdrängt und vergessen und die letzten Sachen vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Und insofern, mich hat es interessiert einfach, wie er es geschafft hat. Es ist für mich heute noch ein Wunder, aus diesem Tief wieder rauszukommen, aus diesem Dopingsumpf, Drogen, Alkohol. Der war ja so am Boden.
Absolut.
Und dieser, ja, auch fast schon Sprachlosigkeit, will ich dann natürlich auch Ausdruck verleihen in diesem Gespräch und einfach mal rausfinden, wo waren die entscheidenden Punkte, war das mit deiner Familie? Oder ne, da ging es ja auch teilweise darum, was hat er jetzt für ein Verhältnis zu seiner Ex-Frau, die ihn ja irgendwann verlassen hat mit den Kindern. Was hat er heute für ein Verhältnis? Ein richtig gutes. Wie krass ist das denn? Ist das wichtig? Wer war der entscheidende Freund, der gesagt hat, Jan, so nicht. Du kannst zu mir unterkommen, aber wenn du einmal Scheiße baust hier, meine Kinder sind da, dann fliegst du raus. Ja, das war sein Freund, der Mike. War gut, diese Ansage. Und ich hatte so eigentlich diese Selbstreflexion auch aktiv noch gar nicht mitbekommen. Ich habe auch eine Doku gesehen. Ich hatte aber nicht die entscheidende Doku gesehen tatsächlich. Ich hatte nur diese eine Doku gesehen, wo er nicht dabei war, wo nur über ihn erzählt wurde. Aber die andere hatte ich noch gar nicht gesehen. Die habe ich mir im Vorfeld dann natürlich angeschaut. Und für mich war das Thema so frisch. Und dann gibt es aber auch immer den aktuellen Aspekt. Wie geht es dir denn jetzt gerade? Ja, und es ist ja noch nicht so lange her, dass es ihm gut geht. Da hat's also auch noch was Aktuelles. So ist es nicht. Und dann aber nochmal diese Geschichte zu erzählen, wie tief dieser Absturz war. Und dann aber, was alles dazu beigetragen hat, dass er sich da wieder rausarbeitet. Und aber auch nochmal zu fragen, jetzt Jahre später, ja mal Lance Armstrong ist mit dem Dopinggeständnis rausgekommen, warum du nicht?
Ja, absolut.
Das finde ich. Das ist eine Frage, die bleibt heute auch noch im Raum. Die ist jetzt so auch noch nicht beantwortet und er hat ja auch keine richtige Antwort drauf. Aber eine sehr ehrliche hat er, weil er einfach sagt, ich ging einfach davon aus, das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Es war einfach... Ich gehe doch nicht leichtsinnig, werfe ich mich noch nicht den Wölfen vor. Und wenn er das so ehrlich erzählt, dann kann man das auch nachvollziehen, ja, wie er damals reagiert hat. Also,
vielleicht ist ja auch die Kunst dieses, das, die Frage, die der Hörer sich jetzt stellt, also der, dass er denkt, hoffentlich stellt der Moderator diese Frage jetzt, diese dann zu stellen. Ne? Also und das ist sehr gelungen auf jeden Fall.
Ja, und manchmal muss man auch, ja, es ist natürlich wichtig, immer die Frage, die sich automatisch ergibt, dass man die nicht verpasst. So. Aber wenn man natürlich gut zuhört, das gelingt einem nicht immer.
Stimmt.
Aber wenn es dir in der Regel gelingt, gut zuzuhören, dann stellst du auch diese Frage. Ja.
Also zuhören. Absolut. Hilft. Die letzte Frage dazu. Du stellst Jan Ulrich auch die Frage, glaube ich, forderst du nur andere gerne heraus oder lässt du dich auch gerne herausfordern? Und die Frage würde ich dir gerne stellen. Lässt du dich gerne herausfordern? Und von wem und von was?
Ja, wann bin ich das letzte Mal herausgefordert worden? Also ich mag natürlich auch das Unbekannte. Ja, das ist ja auch immer eine gewisse Herausforderung. Auf der anderen Seite ist mein Leben immer in relativ straighten Bahnen verlaufen. Ich wollte etwas, ich habe viel dafür getan und es läuft auch. Also bisher durfte ich all das machen, was ich kann. Ich werde aber auch natürlich gerne herausgefordert. Es ist jetzt aber nicht so, das, was andere so oft sagen, dass ich jetzt gerne meine Komfortzone verlasse. Manche brauchen das. Ich muss Bungee-Springen machen. Nee, werde ich nie in meinem Leben machen. Habe ich Angst. Und ich will es auch nicht machen. Ja, nur weil es außerhalb meiner Komfortzone ist. Also ich habe kein Bedürfnis wie andere. Neulich hatte ich einen Gast. Und der braucht das so. Der kann gar nicht existieren, wenn er nicht aus dieser Komfortzone rausgeht. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer es war. Also ich fühle mich in meiner Komfortzone schon sehr wohl, glaube ich. Und dennoch werde ich auch gerne herausgefordert, indem ich auch neue Sachen lerne. Ich möchte zum Beispiel, und es ist wirklich
gefragt, gejagt,
ach, Gesangsunterricht nehmen. Ja, gefragt, gejagt, aber ist das sicher? Du, ja, klar. Das ist auch natürlich herausfordernd. Ich würde auch zu Wer wird Millionär gehen. Ich will zu gefragt, gejagt. Ja, also diese Herausforderung, spielerische Art, die will ich auf jeden Fall. Ja, klar. Also das finde ich super. Habe ich total Bock, da zu sein. Würde mich freuen, wenn das irgendwann mal klappt. Aber ich will auch Gesangsunterricht nehmen und einfach nur so aus Spaß. Denn singen kann man auch, wenn man Podcast macht, kann man immer mal gebrauchen. Und dass man da nicht wie eine Gießkanne klingt, sondern das so halbwegs einen Ton trifft. Ich finde, das hilft mir auch dafür. Es ist aber einfach nur, weil ich da diese Herausforderung möchte. Ich möchte mehr ein besseres Gespür dafür bekommen, was es heißt zu singen und auch wie schwer es ist zu singen, um das besser wertzuschätzen. Es war zum Beispiel so bei Sebastian Jacoby, wo du bei Gefragt gejagt warst. Sebastian Jacoby, der Quizgott aus Gefragt gejagt, hat mir und Anke eine Curling-Stunde oder eine Curling-Session hat er uns genehmigt. Und es war ganz toll. Ich hatte so Bock Curling. Ich sehe das im Fernsehen seit vielen Jahren. Und ich finde Curling so, so geil, weißt du, und habe da so gerne zugeschaut. Und jetzt will man es selber machen. Aber die Möglichkeiten dafür sind ja nicht so richtig viel vorhanden, aber er war früher Europameister und dann habe ich ihn gefragt, Sebastian, würdest du uns eine Curlingstunde geben? Und dann hat er organisiert, dass wir in Köln, in der Eisbahn da, dass er uns dort Curling ein bisschen beibringt. Und dadurch, und das ist auch sich fordern, und dadurch habe ich erst gemerkt, boah, wie krass schwierig das ist. Kein Mensch kann das am Fernsehen sehen. Es ist unmöglich. Wenn man dort ist, das ist so unglaublich schwer. Und das Geile an diesem Abend war, jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Wertschätzung für das, was dort auf diesem Eis passiert. Und das liebe ich. Und ich möchte wieder curlen.
Ganz herzlichen Dank.
Und singen.
Absolut,
und ich singe beim Curlen.
Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir eintauchen durften in deine Liebe zur Musik, in deine Leidenschaft für das Moderieren, in dein Leben als Moderator. Zum Schluss darfst du eine Musik- und eine Buchempfehlung geben, wenn du das möchtest.
Eine Musik.
Das kann ein...
Kann alles sein. Es gibt zwei Schweizer Künstlerinnen. Ich gebe euch zwei mit.
Ja.
Wenn ich darf. Oder darf ich nur eine? Einmal gibt es eine Musikerin, die heißt Tiffany. Ihr Name ist To Athena. Und sie kann wahnsinnig gut singen. Sie hat wirklich auch Gesangsausbildung. Sie ist auch Gesangslehrerin. Und der Song, vielleicht den ihr als erstes mal hört, das ist so der beste. Und der heißt Angst. Auch sie hat sehr viel ihr Depression und Mental Health zum Thema gemacht in ihren Songs. Stellvertretend dafür Angst. Angst. Vor allem Henny Angst und so, ist auf Schweizerisch, ist wirklich, Tiffany macht wahnsinnig tolle Musik, kommt jetzt auch bald ein neues Album raus, wirklich To Athena. Und das andere, zufälligerweise auch eine Schweizer Künstlerin, Kings Elliot. Und auch das ist eine tolle Musikerin, sie hat blaue Haare, ja, also so blaue lange Haare, ist ganz toll. Und Reese Witherspoon hat mal von ihr einen Song entdeckt und hat ihn unter eine Instagram-Story gelegt und seitdem kennen noch ein paar mehr Leute sie. Auch die macht englische Musik, unglaublich schöne Songs. Also To Athena und Kings Elliot. Und dann noch ein Buch. Mein Lieblingsbuch ist immer Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky. Das hat so eine Leichtigkeit, eine Fluffigkeit im Sommer, so herrliche Dialoge. Es ist ein bisschen schräg. Eine wunderschöne Sommergeschichte ist das, Schloss Gripsholm.
Ganz herzlichen Dank. Zu Gast bei Mich in Kultur war heute Moderator und Podcaster Christian Thees. Herzlichen Dank.
Ich danke für das Interesse. War voll schön.